Herzlich willkommen zurück zu Seldomly Asked Questions, dem Podcast, bei dem wir über selten gestellte, aber stellenswerte Fragen sprechen. Heute über die Grenzen der Wahrnehmung. Und wie immer werden wir das aus psychologischer und philosophischer Sicht beleuchten. Ich muss sagen, gerade heute gibt es eine speziell interessante philosophische Sicht, weil die Epistemologie beschäftigt sich natürlich schon lange mit Wahrnehmung, aber auch die Psychologie. Und die Seite wird Adrian beleuchten, denn er ist Psychologe. Ich, Max, bin Philosoph. Bevor wir uns aber dieser tollen Frage von heute widmen, habe ich noch eine Sau-Question für dich, die Seldomly Asked Unrelated Question, die nichts mit dem Thema zu tun hat und die ich mir vorher im Bus ausgedacht habe und ich liebe sie.
Aha, das macht mich gespannt.
Welche Information hättest du gerne, dass sie über den Köpfen der Menschen angezeigt wird? Also so konstant.
Ja, einfach nur diesen Diamanten aus Die Sims.
Ich habe auch sofort daran gedacht. Aber der Diamant sagt dir relativ wenig. Er sagt genau, dir, glaube ich, nur, ob sie leben
oder sag nicht. Sag nur, dass es ein Sim ist. Das wäre schon, informativ.
Aber so. Ist der Diamant auch da, wenn sie schon tot sind?
Na, ich glaube nicht, oder? Nicole hat uns gerade zugeflüstert, dass er sich verfärbt, wenn es den Sims nicht gut geht.
Okay, aber ich würde jetzt mal sagen, sowas wie, kann quantitativer Natur sein, kann qualitativer Natur sein, kann eine Qualität quantifiziert sein, zum Beispiel wie intelligent, ja, von 0 bis 10 oder wie groß oder wie schwer. Gewicht ist auch gut. Ich habe eine eindeutige Antwort, ist nicht die richtige, aber die ich am liebsten hätte.
Okay. Willst du erst meine hören?
Oder? Ja, ich will zuerst deine hören.
Ich glaube, ich bräuchte so eine psychische Energieleiste über dem Kopf meiner Freundin. Das ist so alles, oder das ist das Erste, woran ich denke. So, wann sie noch Lust hat auf ein bisschen diskutieren oder Schabernack und wann es schon zu spät ist und sie nur noch...
diskutieren? Okay, was bedeutet bei euch Schabernack?
Naja, also ich labere über Sachen, die nicht unbedingt wichtig sind. Aber wo ich gerade Spaß habe, darüber zu labern. Also eigentlich Podcast-Content. Aber okay. Ja.
Sehr gut. Aber psychische Energie ist generell eine gute Antwort. Daran habe ich gar nicht gedacht.
Ja.
Weil dann sieht man halt, wie vorsichtig, dass man mit jemandem sein muss.
Genau. Wir waren nämlich neulich auf einer Reise und wir hatten nicht gefrühstückt und sind angekommen am Zielort unserer Reise. Und zwar, wir waren irgendwie 5 Stunden wach zu dem Zeitpunkt. Und dann ist es ihr... ja, sehr schlecht gegangen und sie war sehr wütend auf mich, weil wir uns noch nicht in das Stadtzentrum begeben hatten zu unserem Hotel und sie eigentlich essen wollte und ich so, ja, es gab einige Komplikationen und ich meinte dann, ja, lass doch ein bisschen zu Fuß gehen durch die Stadt und anschauen und dann war sie halt nicht zufrieden damit und ich dachte so, ja.
Du mit deinem Schabernack wieder.
Ich hätte halt das, da hätte ich ein bisschen aufmerksamer sein müssen, aber es war schon sehr subtil. Und ich dachte mir, ja, für die solche Situation wäre es sehr gut, so eine Energieleiste zu haben, zu sehen, in welcher Stimmung ist die Person gerade oder wie viel Energie hat die Person gerade für verschiedene Sachen und braucht sie gerade eher so basic things.
Wo habe ich das schon mal gehört? Irgendwie habe ich gerade im Kopf, dass mal eine Fernsehpersönlichkeit oder war es sogar eine Psychologin oder irgendjemand gesagt hat, dass sie, wenn sie nach Hause kommt, ihrem Mann als erstes sagt, wie viel Prozent sie gerade hat noch. Und er sagt ihr dann, wie viel er hat. Und dann, wenn es so komplett unausgeglichen ist, also er 80% Energie hat und sie 20 nach seinem langen Arbeitstag, dann ist es quasi notwendig, dass man sich gegenseitig unterstützt.
Ja.
Und wenn beide so auf 50 sind, dann keine Ahnung, was sie dann tun. Aber es ist wie so, wenn es asymmetrisch ist, dann muss man einander so direkt unterstützen und man ist vorsichtiger. Eigentlich ist das eine gute Strategie, oder?
Ja, eine gute Idee. Das wäre doch mal eine Idee für Elon Musk und seinen Neuralink, dass wir so ein Hologramm produzieren über den Kopf.
Das braucht es gar nicht, du kannst einfach sagen.
Aber wie man sieht, ist es manchmal einfach zu schwierig oder ja, es wäre besser, so eine passive Anzeige zu haben. Das würde mir gut gefallen. Also ich finde das Konzept auch sehr gut, dass man einfach so transparent ist und ich glaube, das ist auch so ein Beziehungstrick, hier in eurem Beziehungspodcast oder Beziehungsratgeber-Podcast Nummer 1, Seldomly Asked Questions, immer am Ende eines Arbeitstags fragen, wie viel Prozent man noch hat.
Das finde ich nicht so schlecht. Ich habe auch noch andere Ideen gehabt, aber jetzt ist meine fast ein bisschen lächerlich. Ich hätte gerne gesehen, was Leute gerade für Musik hören. Ich meine, es ist nicht mega nützlich, aber ich hätte gern so ein, wie so bei Spotify, diese Notification auf dem Screen, wenn man gesperrt ist. Also, dass man einfach weiß, was gerade jemand hört. Weil du siehst, ich sehe ständig Leute mit Kopfhörern.
Gibt es da nicht so tausende Instagram- oder YouTube-Videos oder TikTok-Videos dazu, wie so Influencer zu Leuten hingehen und fragen, was sie gerade hören?
Doch, aber ich bin mir ganz sicher, dass die Leute lügen.
Möglich.
Also zum Beispiel, entweder ihnen fällt zu schnell ein, wer der Interpret ist und wie der Song heißt, wo ich so denke, es scheint mir unrealistisch, oder sie überlegen zu lange und sagen dann was zu Normales.
Ja.
Mir ist es eben eingefallen, weil vorher, als ich im Bus war hierher, habe ich auf das Handy von einer Dame neben mir geschielt und sie hat Dieter Ötzi gehört.
Ja.
Ich fände es einfach interessant, ich fände es auch witzig und ich weiß nicht, ob man dann, würde es dich beeinflussen darin, was du hörst? So wegen Guilty Pleasure und so?
Wahrscheinlich schon. Ich weiß nicht, ob die Musik, die ich so höre, von vielen Menschen für akzeptabel befunden wird. Vielleicht würde ich einfach so White Noise, John Cage 433 hören den ganzen Tag.
Aber das Coole wäre auch, man wäre so inspiriert von dem, was andere Menschen hören und du könntest dann den Titel lesen und dann bei dir eingeben und mal gucken, was die Person hört oder was die Person hört, fände ich eigentlich echt interessant. Wäre geil, wenn sich das so normalisieren würde und ja, dann gäbe es gar keine Guilty Pleasures mehr, weil es viel zu anstrengend wäre im Alltag.
Ja, gut, dann gehen wir doch mal von deutlich hörbarer Musik zu nicht hörbarer Musik und fragen, wo ist da die Grenze des Hörbaren und weiten das noch auf andere Sinne aus und fragen, wo sind die Grenzen unserer menschlichen Wahrnehmung?
Heute bei Seldomly Asked Questions, die Grenzen der Wahrnehmung.
Ich finde es irgendwie witzig, wenn einfach nur so Adjektive substantiviert werden. Das Lange, das Leckere. SAQ, das Hörbare.
Ich habe mich mit den Grenzen der Wahrnehmung beschäftigt und dachte, wo liegen die? Ich musste sofort an Alkohol, an Trunkenheit denken, aber Max hat mich sofort korrigiert und gesagt, das sind nicht die Grenzen der Wahrnehmung, das ist etwas anderes. Damit ist der Witz flöten gegangen, aber heute reden wir über die Grenzen der Wahrnehmung. Und zwar geht es dabei um Psychophysik und über die Philosophie der Wahrnehmung, auch über Epistemologie, also die Erkenntnistheorie, die Philosophie, die sich mit dem beschäftigt, was Wissen ist, beziehungsweise wie wir wissen. Ich sollte vielleicht erstmal sagen, was Psychophysik überhaupt ist. Das ist eben die psychologische Forschung von physikalischen Einflüssen, von Reizen, die objektiv messbar sind, zum Beispiel Licht oder Geräuschpegel, und wie sie auf den Menschen, auf die Psychologie wirken, wie sie wahrgenommen werden.
Eine Unterscheidung, die man bei Sinneswahrnehmung wahrscheinlich machen muss und die uns heute helfen wird, ist die Unterscheidung zwischen den Reizen und der Rezeption dieser Reize, also das heißt des subjektiven Erlebens dieser Reize. Also ich glaube, die einfachste Definition für Sinneswahrnehmung ist einfach zu sagen, dass es das subjektive Ergebnis ist der Informationsgewinnung und Verarbeitung von Reizen, die dann meistens eben von außen kommen und physikalischer Natur sind. Aber die können auch zum Beispiel aus dem Körperinneren kommen. Also ich würde jetzt so eine Introzeption auch zu den Sinneswahrnehmungen zählen.
Also das Wahrnehmen von inneren Prozessen, inneren Signalen, zum Beispiel, wenn du spürst, wie dein Herz schlägt oder wie deine Adern vom Puls bewegt werden. Hunger, wenn dir warm wird.
Auch dazu. Genau, und ich glaube auch, wenn man jetzt von Sinneswahrnehmungen spricht, muss man sich bewusst sein, dass es auch andere Arten von Wahrnehmung gibt, die eben nicht mit den körperlichen Sinnen zu tun haben, streng genommen, sondern man kann natürlich auch die eigene Angst wahrnehmen, indem sie einem ins Bewusstsein tritt. Und was diese Dinge gemein haben, ist einfach die Unmittelbarkeit. Also man kann sich nicht dagegen wehren. Also man kann natürlich die Augen schließen, dass man kein Licht sieht, aber man kann sich jetzt nicht dagegen wehren, Licht wahrzunehmen, wenn man es wahrnimmt. Genauso wenig, wie man sich dagegen wehren kann, Angst wahrzunehmen, wenn sie auftritt.
Genau. Man kann aber trotzdem mal sagen, dass Wahrnehmung und Bewusstsein nicht immer überlappen. Das heißt, man kann etwas wahrnehmen, ohne sich dessen bewusst zu sein, oder?
Ja, da würde ich übereinstimmen. Also es gibt sicherlich viele Fälle, wo Dinge wahrgenommen werden, also die Sinne etwas registrieren und das Hirn das auch aufnimmt, aber das nicht ins Bewusstsein tritt. Und ich glaube, das hat mit der sogenannten Schwelle zu tun, also der Reizschwelle.
Zum Thema Reizschwelle habe ich einige Beispiele. Das ist ein Artikel mit ungefähr einem Satz, der sagt, Forscher haben gefunden, und dann gibt es 5 Beispiele für die verschiedenen Sinne. Und zwar steht in diesem Artikel, sehen. Die Flamme einer Kerze sieht man in einer dunklen, klaren Nacht aus bis zu 30 Meilen Entfernung. Hören. Das Ticken einer Uhr hört man in einer sonst ruhigen Umgebung aus 7 Metern Entfernung. Schmecken. Zucker schmeckt man selbst dann noch, wenn ein Teelöffel in 10 Litern Wasser aufgelöst wird. Riechen. Ein Tropfen Parfüm riecht man, wenn er sich auf eine Wohnung mit 3 Zimmern verteilt hat. Zwar keine Quadratmeterangabe, aber okay.
Es ist bei allem von diesen Beispielen so. Ich glaube, du kannst aufhören.
Ja, es ist über Tasten. Den Flügel einer Biene fühlt man noch, wenn er aus 1 Zentimeter Abstand auf die Wange fällt. Ist auch sehr spezifisch.
Also die Wohnung ist überhaupt nicht klar. Und ja. Was war das andere noch? Ah ja, das Ticken einer Uhr, wo ich so denke, das ist ja voll von der Uhr abhängig.
Ja, genau. Es ist, ich habe hier ein bisschen Medienkritik zu bieten, nämlich dieser Artikel besteht eben, wie gesagt, aus diesem Satz, ja, Forscher haben das Folgende gefunden und dann eben diese 5 Beispiele, aber es ist sehr unpräzise und es ist auch keine Quellenangabe dabei. Das heißt, man weiß, also wir können das nicht unabhängig verifizieren, ob das stimmt so und von wem das kommt, aus welcher Studie das kommt.
Die wollten halt genau das Gleiche machen wie wir, die wollten einfach anschaulich zeigen, was so Grenzen der Wahrnehmung sind. Nur machen wir das jetzt noch ein bisschen wissenschaftlicher. Ich finde aber, es ist gut, drum habe ich es dir auch geschickt. Ich finde, es ist gut, um sich vorzustellen, so wo es langsam schwierig wird für unsere Sinnesorgane.
Es ist ein schönes Beispiel oder eine schöne Serie von Beispielen für die Grenzen der Wahrnehmung.
Und schlechten Journalismus.
Genau. Diese Grenzen der Wahrnehmung, also zum Beispiel, ab wann man eine Kerze noch in der dunklen, klaren Nacht sehen kann, das ist ebenso eine Reizschwelle. Und die wird auch Limen- oder Liminalpunkt genannt. Ich glaube, das haben wir schon mal besprochen in irgendeiner Folge. Ich kann mich aber nicht mehr erinnern, in welcher. Ich glaube, es war sehr früh im Podcast.
Ich glaube nicht. Ich glaube, wir haben noch nie darüber geredet.
Ich glaube, du hast das mal so als Randnotiz.
Nein, wir haben noch nie darüber geredet.
Du hast es, glaube ich, dann in die Social-Media-Posts geschrieben.
Ich glaube nicht, weil ich habe das auch noch nie gehört. Aber du wirst mir jetzt sagen, was es mit der Kerze auf sich hat. Aber die Liminalpunkte betreffen alle Sinnesorgane.
Genau, Liminalpunkt bedeutet einfach der Punkt, ab dem man etwas spüren kann, also wo es dann da ist in unserer Wahrnehmung. Und dann gibt es noch die Just Noticeable Differences, auf Deutsch die differenziellen Wahrnehmbarkeitsschwellen. Und das sind einfach die kleinsten observierbaren Schritte, wo der Mensch einen Unterschied merkt, also einen Unterschied in der Wahrnehmung wahrnimmt. Sagen wir mal 1 Dezibel objektiv gemessen als Lautstärke. Das könnte so die kleinste Einheit sein, wo man einen Unterschied spürt. Und bei 0,5 Dezibel würde man dann nicht mehr spüren, dass es eine andere Lautstärke ist. Aber bei 1 Dezibel würde man dann sehen, ah ja, das ist jetzt ein bisschen lauter oder ein bisschen leiser.
Man kann es sicherlich auch nicht so generell sagen, weil es gibt einfach unterschiedlich gute Menschen. Oder Menschen mit unterschiedlichen, generell, aber es gibt Menschen mit unterschiedlich guten Sinnesorganen. Zum Beispiel kann man auch üben, Farben zu unterscheiden. Ich bin sehr schlecht darin, Farben zu unterscheiden, aber es gibt Menschen, die sich mit Grafikdesign auseinandersetzen und die können dir wahrscheinlich diese Nummer sagen, die die Farbe hat, wenn sie irgendwas sehen.
Ja, das stimmt. Das kommt schon mal zu einem Punkt, der auch in der Forschung klar geworden ist, nämlich, dass Menschen mit der Erfahrung, auch mit dem Alter, eben ihre Wahrnehmung verändern. Das kann natürlich mit dem Alter schlechter werden, aber es kann auch besser werden, gerade im jungen Alter, wenn man eben an Erfahrung gewinnt und immer differenzierter Sachen wahrnehmen kann. Zum Beispiel Köche oder Sommeliers oder Musikerinnen, die können häufig dann sehr gut differenzieren zwischen den jeweiligen Sinnesreizen, die in ihrem Beruf wichtig sind. Also zum Beispiel Gerüche oder Geschmäcker oder auch Lautstärke, Töne. Wir sind, glaube ich, auch ein gutes Beispiel. Wir hören auch sehr, sehr genau immer unsere Folgenprobe und haben dann vielleicht auch eine etwas gesteigerte Wahrnehmung von Geräuschen.
Vor allem von Ams. Ich könnte mir vorstellen, dass du gut bist in Gerüche unterscheiden.
Ja, gerade nicht. Ich bin so leicht erkältet. Aber mir wurde das schon mal gesagt. Ich habe mal so einen Geruchstest gemacht. Und da habe ich anscheinend relativ gut abgeschnitten.
Okay.
Ich habe an dem Tag Parfüm angehabt. Also.
Ja, ich wollte auch. Ich dachte, soll ich so einen Witz machen? Und dachte dann, das ist scheißegal, das ist irgendwie zu verbraucht. Aber so war es sehr sympathisch.
So kann die Fähigkeit eben von der Erfahrung abhängen eines Menschen, aber auch von biologischen Faktoren, zum Beispiel einfach dem Genotyp. Es gibt Menschen, die gewisse Gene haben oder Genvarianten haben, bei denen man Sachen einfach viel sensibler wahrnimmt. Zum Beispiel es gibt dieses oder ja diese Genvariante, wo man Koriander viel seifiger schmeckt oder viel intensiver schmeckt, weswegen manche Menschen kein Koriander mögen, weil es ihnen zu intensiv ist. Ja, es gibt eben dann auch andere biologische Faktoren, die zum Beispiel mit dem Alterungsprozess zu tun haben, wo Menschen im Alter dann auch eben an Wahrnehmungsfähigkeit einbüßen.
Diese Reizschwellen zeigen eben sehr gut, dass es eigentlich minimale Unterschiede geben kann, ob etwas ins Bewusstsein tritt oder nicht. Und ich glaube, wenn etwas leicht unter der Reizschwelle ist, kann es trotzdem gut sein, dass es im Hirn verarbeitet wird, aber nicht genug Intensität hat, sodass es dann trotzdem ins Bewusstsein treten würde.
Das kann auch sein, dass ich mich da ein bisschen korrigieren müsste, weil ich vielleicht gerade von Wahrnehmung geredet habe. Und vielleicht sind die Musikerinnen zum Beispiel einfach besser im Bewusstsein von diesen Sachen, also ins Bewusstsein lassen oder Sachen wahrnehmen, vielleicht auch durch selektive Aufmerksamkeit und nicht so sehr durch wirklich präsentere Wahrnehmung.
Ja, das ist dann die Frage, ob man eben von den Fähigkeiten der Organen spricht oder ob man von Sinneswahrnehmungen im Allgemeinen spricht. Das meinte ich vorher. Ich glaube, Perzeption gehört auch zur Sinneswahrnehmung. Und ob du dir etwas bewusst machen kannst, gehört schlussendlich auch mit dazu, obwohl es nicht alles ist. Und ich meine, es kann zum Beispiel auch sein, dass dich ein Sinnesreiz unbewusst beeinflusst und du merkst es erst später.
Was man bei diesem Thema noch sagen kann, ist, dass der menschliche Körper so funktioniert, dass die lineare Zunahme von einem Sinnesreiz, zum Beispiel von der Lautstärke, nicht immer zur gleichen Zunahme von subjektiver Intensität dieses Empfindens oder der Wahrnehmung führt.
Das würde also heißen, dass wenn etwas immer um den gleichen Grad lauter wird, könnte es für mich plötzlich viel, viel lauter werden oder viel, viel leiser werden, obwohl eigentlich objektiv die Lautstärke immer zum gleichen Grad erhöht wurde?
Genau, also zum Beispiel, wenn etwas von 0 auf 10 Dezibel oder von 10 auf 20 Dezibel lauter wird, wird das nicht so wahrgenommen, wie wenn etwas von 50 auf 60 Dezibel lauter gemacht wird, sondern da gibt es so eine logarithmische Beziehung, dass eben dann keine lineare Beziehung da ist, wo 10 Dezibel lauter immer den gleichen Anstieg im subjektiven Empfinden bedeuten, sondern vielleicht hat man bei 10 bis 20 Dezibel das Gefühl, oh, das ist ein ganzes Stück lauter, und von 50 bis 60 Dezibel hat man dann vielleicht das Gefühl, ah, das ist so ein bisschen lauter, aber nicht so sehr. Und das macht natürlich auch Sinn, dass es ein bisschen relativ ist. Das hat einfach damit zu tun, dass das Gehirn nicht unendlich stärker empfinden kann. Zum Beispiel, irgendwann ist es einfach nur noch stressig, ein gewisser Lautstärkepegel, aber du kannst nicht noch intensiver Lautstärke fühlen. Du hast vielleicht irgendwann Schmerz, aber es ist nicht so, dass das Lautstärkeempfinden an sich intensiver wird, sondern das wird eben bei niedrigen Lautstärken dann sehr stark verändert durch ein paar Dezibel, aber durch die gleiche Anzahl an Dezibel bei höheren Lautstärken eben nicht mehr so sehr. Und da sind wir natürlich auch spezialisiert auf bestimmte so Ranges, also bestimmte
Frequenzbereiche.
Genau, Frequenzbereiche oder auch Lichtbereiche. Also beim Sehen ist das ja genauso. Es gibt ja einen ganz großen Frequenzbereich. Es gibt eine riesen Bandbreite von Licht oder von Strahlung. Und wir können nur einen sehr geringen Bereich davon sehen mit unserem Auge. Und das alles, was wir so wahrnehmen als visuelle Information, ist eben eigentlich nur der Teil, den wir sehen können. Ein anderes Beispiel ist zum Beispiel Temperatur, wo man zum Beispiel im Skiurlaub nicht genau sagen kann, ob es minus 5 oder minus 10 Grad ist, aber die der Temperatursprung von 25 zu 30 Grad ist schon ziemlich deutlich für viele Menschen oder für mich persönlich.
Wenn man baden geht im Wasser.
Genau. Für mich persönlich ist es immer so, der Unterschied zwischen 5 und 10 Grad im Februar vielleicht und dann der Unterschied zwischen 10 und 15 oder 15 und 20 Grad, dann ein paar Monate oder ein paar Wochen später, das ist immer sehr signifikant spürbar. Das fühlt sich komplett anders an.
Was du vorher noch angesprochen hast mit dem Frequenzbereich, also bezüglich Dezibel zum Beispiel beim Hören oder die Lichtfrequenzen, die man sehen kann, beziehen sich ja auf die absoluten Grenzen, also nicht mehr auf die wahrnehmbaren Unterschiede, sondern das, was wir Licht nennen, ist ja einfach der Frequenzbereich von Licht, den wir sehen, also von Strahlung. Es gibt ja zum Beispiel auch UV-Licht, aber UV-Licht sehen wir eigentlich nicht. Das, was man sieht bei Schwarzlicht oder bei UV-Licht, ist quasi UV-Strahlung sichtbar gemacht in unseren Frequenzbereich. Also man nimmt das dann und macht das, ich weiß nicht, ob man es dann langsamer macht, ich glaube schon. Oder Mikrowellenstrahlung sieht man ja auch nicht.
Genau.
Obwohl Radiowellen. Genau, es wäre eigentlich alles eine Form von Licht in Anführungszeichen, beziehungsweise Licht ist auch eine Form von Strahlung, die wir aber sehen können.
Genau.
Ich finde, daran sieht man richtig gut, dass es hier philosophisch ein bisschen ein Problem gibt. Sehen wir wirklich das, was draußen in der Welt von sich geht? Weil Mikrowellenstrahlung nimmst du ja nicht wahr als etwas, das du sehen könntest, aber verpasst. Du denkst einfach, das wärmt das Mikroessen.
Die Mikrowelle.
Du denkst einfach, das wärmt dein Essen, aber du denkst nicht, dass das was ist, was du sehen könntest, aber nicht siehst, weil deine Wahrnehmung beschränkt ist.
Und es gibt ja zum Beispiel Tiere, die Sachen sehen können, die wir eben nicht sehen können.
Also zum Beispiel so Rotmilane sehen, glaube ich, von sehr weit Mäusekot oder so, solche Dinge, die irgendwie im UV-Licht strahlen.
Mhm.
Und die sind anscheinend sehr salient für die, also sehr, die stechen sehr heraus aus Wiesen oder so. Und dann wissen sie, wo die Mäuse sind oder zumindest waren.
Ein schönes Beispiel. Ich dachte einfach an Katzen, die nachts sehen können oder besser sehen können als wir.
Ja, aber die sehen dann eigentlich keinen anderen Frequenzbereich, glaube ich, sondern die haben einfach die Pupillen geweitet, sodass mehr Licht eintritt. Aber das Licht ist aus dem gleichen Frequenzbereich wahrscheinlich.
Ja.
Also vielleicht sehen Katzen schon mehr Licht als wir. Aber ich glaube, das Nachtsehen hat vor allem was damit zu tun, wie viel Licht das man aufnehmen kann auf einmal.
Ja, aber Fledermäuse zum Beispiel, die arbeiten auch mit Ultraschall und das hören sie wahrscheinlich. Aber es ist auch etwas, was wir nicht unbedingt hören können. Oder vielleicht manche Menschen, ich weiß nicht, ob man Ultraschall noch manchmal hören kann. Es gibt nämlich auch Unterschiede zwischen Kindern und Erwachsenen häufig, dass Kinder eben Tonfrequenzen hören können, die viel höher sind als das, was wir Erwachsene hören können. Und da gab es mal diese lustige Geschichte aus Deutschland, wo so eine Gemeinde, irgendeine Stadt in Westdeutschland so Probleme, also in Anführungszeichen Probleme hatte mit Jugendlichen, die einfach rumgehangen haben irgendwo auf öffentlichen Plätzen. Und dann hat diese Stadt so eben Hochfrequenztöne spielen lassen auf diesen Plätzen, um die Jugendlichen zu vertreiben, weil ältere Menschen...
Das ist ein Marder, genau. Vertreibegerät.
Ja, es ist wirklich...
Das ist sicher nicht der technische Name dafür, aber unser Nachbar hatte nämlich in seiner Garage so ein Teil, das gepiepst hat, um die Marder vom Auto weg... Also, ich weiß nicht, die mögen das nicht.
Ja, es gibt eben, also ich habe das auch schon mal gesehen, dass es so ein Gerät gab zum Hundevertreiben, also wenn man einen aggressiven Hund hat, der einen angreift, dann kann man eben so ein Schallgerät verwenden und das hört man nicht, zumindest als erwachsener Mensch. Und dann sieht man aber, die Hunde reagieren da sehr aversiv drauf, also die mögen das gar nicht und laufen weg, weil es eben ein sehr stressiger Ton ist für sie.
Weiteres Beispiel, diese komische App, die man runterladen konnte, so Erwachsene hören diesen Ton nicht. Und dann hat man den so blöd im Unterricht gespielt und die Lehrerin, die wahrscheinlich so 25 war, hat so gedacht, was soll das Scheiße?
Ja, genau.
Aber es gibt auch so YouTube-Videos, wo die Töne immer weiter runtergehen und man kann quasi schauen, wo das Höralter liegt, also was man noch hört. Da liegt das eigene Höralter und wenn man sein Gehör zum Beispiel sehr lauten Konzerten aussetzt oder sehr laute Musik, dann wird es ein bisschen schlechter und dann hört man diese Töne nicht. Dann kann es sein, dass man als 15-Jährige schon das Höralter eines 30-Jährigen hat.
Ja.
Man beachtet den Gender-Swap. Völlig egal.
Ja. Also ich habe in der Vorbereitung auch mal so ein paar Zahlen gesehen. Ist nicht besonders wichtig, aber jüngere Menschen können eben so Frequenzen von bis zu 30.000 Hertz oder auch ein bisschen darüber manchmal wahrnehmen. Und bei Erwachsenen ist es meist so, dass sie bis 22.000 Hertz vielleicht hören können oder 22 Kilohertz. Und wenn man ein bisschen mit Musik arbeitet, dann kennt man diese Frequenzbereiche auch sehr gut. Dann weiß man, wenn man so einen fetten Bass möchte, welche Frequenzen man dann boosten möchte. Oder wenn man eben ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger hohe Töne haben möchte, so eine Hi-Hat zum Beispiel, wenn man die ein bisschen leiser machen möchte, dann geht man eher in die höheren Frequenzen. Und da gibt es eben so grafische Tools, die das visualisieren.
Was für ein Frequenzbereich ist das, wenn der Subwoofer die Katze inhaliert?
666 Hertz.
Okay, ich wollte nämlich gerade, bevor du angefangen hast mit dieser, wenn man sich mit Musik auskennt, Geschichte sagen, dass ich keine Ahnung davon habe und dass ich mit diesen Zahlen nichts anfangen kann.
Aha.
Aber man sieht da sehr gut, wo die Reizschwellen sind. Es gibt irgendwie Grenzen in den Organen und es gibt auch Schwellen im Gehirn, also wie viel es braucht, dass ein Reiz aufgenommen wird und welche Form dieser Reiz haben muss. Für den zweiten Teil hast du mir schon meine Einführung vorweggenommen. Die Epistemologie ist die Rubrik der Philosophie, die sich mit Wissen befasst. Und darunter gibt es noch eine Unterteilung, nämlich den sogenannten Empirismus, der sich vor allem mit Sinneswahrnehmung befasst. Empirismus ist einfach eine Sammelbezeichnung für diese Erkenntnistheorien, denen zufolge Wissen ausschließlich auf Sinneserfahrungen beruht, also wo es zuerst mal um die Sinnesdaten geht und daraus kann Wissen generiert werden.
Das beruht ein bisschen, glaube ich, auch auf dem kumulativen Aspekt, oder? Dass du eben verschiedene Sinnesreize erlebst, dass du Sachen wahrnimmst und sich das quasi aufsummiert zum Wissen oder zu sichererem Wissen.
Ja, also die moderne Wissenschaft arbeitet ja so und ich glaube, darauf willst du hinaus, oder? Dass man viele Daten sammelt.
Ja.
Und es geht nicht nur um Sinneswahrnehmung, sondern es geht natürlich auch über die Sinneswahrnehmung, die man vermittelt kriegt über wissenschaftliche Instrumente.
Ja.
Also ich meine, schlussendlich läuft es schon immer über deine Wahrnehmung, bevor es in dein Gehirn geht, auch bei der Psychologie. Also selbst wenn du einen Fragebogen hast, ist dieser Fragebogen natürlich nicht dein Sinnesorgan, aber du musst den ja lesen und auswerten und irgendwie in dich reinkriegen.
Genau.
Der Empirismus steht aber im Gegensatz zum Rationalismus. Das ist quasi eine Strömung der Philosophie, die gesagt hat, nein, wahres Wissen kann nur aus Vernunft generiert werden. Das nennt man manchmal auch a priori. Also, dass das eigentlich kein Weltwissen verlangt, sondern man kann eigentlich die richtigen Dinge, die wichtig sind für Wissen, kann man aus der Vernunft ableiten. Also, das war so die sogenannte Lehnstuhl-Philosophie. Man kann einfach zu Hause sitzen und mit seinem Verstand richtige Erkenntnisse über die Welt gewinnen.
Einfach nur, indem man richtig hart über etwas nachdenkt.
In welchem Lager würdest du dich denn sehen? Als Psychologen und als Mensch? Das sind vielleicht zwei unterschiedliche Antworten.
Als Psychologen auf jeden Fall, als Empiriker. Da macht man in der Sozialpsychologie eigentlich schon ein bisschen mehr so theoretische Überlegungen, wo man dann auch sagt, ja, diese Theorie sagt das und von daher würde ich jetzt das erwarten in meiner Studie. Aber man arbeitet schon sehr empirisch in der Psychologie.
Jemand aus dem Empirismus hätte jetzt vielleicht gesagt, ja gut, aber diese Theorien, die du dir erarbeitet hast, die hast du auch nur aufgrund von Daten, die du mal gesammelt hast und von Sinneseindrücken über die Welt. Zum Beispiel auch, wenn du ein intuitives Verständnis hast, wie Menschen miteinander interagieren, wie in der Sozialpsychologie, dann eigentlich nur, weil du Erfahrungen hast. Ja. Also die Empeira, also das griechische Wort, das ist eigentlich die Erfahrung.
Ah, okay. Ja, das stimmt natürlich. Und ich glaube, das ist so ein bisschen vielleicht so ein Henne-Ei-Problem. Und das ist natürlich ein sehr guter Punkt, dass man immer auf irgendwelchen vorher gesammelten Sinneseindrücken dann sein weiteres Handeln und auch Denken basiert.
Die Rationalisten würden dir da einfach wieder entgegnen, dass man ohne irgendwelche Kategorien zu haben oder ohne Konzepte zu haben gar nichts wahrnehmen kann. Also sie würden sagen, du hättest gar nicht diese Sinneswahrnehmungen, wenn du nicht aus deiner Vernunft heraus schon irgendwelche Konzepte geschlossen hättest, irgendwelche Kategorien, die du auf die Dinge anwendest, zum Beispiel, also mit Kategorien meine ich zum Beispiel Einheit oder Quantität, Qualität, Relation zwischen Dingen. Das sind eigentlich alles Vernunftgegenstände, die du dann anwendest auf die jeweiligen Dinge, die du wahrnimmst. Also Rationalisten leugnen ja nicht, dass wir irgendwas wahrnehmen, sondern die leugnen nur, dass man daraus richtiges Wissen generieren kann.
Es ist interessant. Ich denke gerade zurück an Babys, weil manche Menschen befassen sich ja mit der Psychologie von sehr, sehr jungen Menschen, also Babys. Und da gibt es zum Beispiel Forschung zur Objektpermanenz, wo eben Babys in einem gewissen Alter noch nicht verstehen, dass ein Objekt immer noch da ist, wenn es aus dem Sichtfeld verschwindet. Das wird, glaube ich, so um die 6 Monate und ein bisschen später entwickelt, diese Fähigkeit. Und das basiert ja eigentlich dann auf Datenerhebung, also auf dem Lernen, auf den Sinnesreizen, die sie eben sehen. Und irgendwann lernen sie dann daraus. Und es ist die Frage, ist davor schon irgendein Verstand da, mit dem sie die Welt behandeln? Oder ist es schon so, dass die Sinnesreize zuerst kommen und darauf basiert dann alles,
was genau, mit Verstand zu tun hat? Genau das war eines der Argumente der britischen Empiristen wie David Hume und Locke und Berkeley, die eben den Rationalisten geantwortet haben und gesagt haben, man sieht doch bei Kindern, dass die gar keine Konzepte anwenden können, die gar keine Vernunft haben. Aber was man darauf natürlich erwidern kann, ist, dass das erst entwickelt wird und dass es eigentlich erst zählt, ab dann, wenn ein Mensch vernunftfähig ist. Das Argument dagegen war dann wiederum, dass es natürlich Menschen gibt, die ihr ganzes Leben lang nie vernunftfähig sind.
Ja.
Aber genug zu dieser Diskussion. Was ich damit zeigen will, ist eigentlich nur, dass man zwei sehr unterschiedliche Ansätze haben kann, was die Verlässlichkeit unserer Wahrnehmung betrifft. Weil es geht ja schlussendlich immer darum, kann man Wissen generieren? Und das bezieht sich dann darauf, für wie wichtig, dass man Wahrnehmung hält. Und wenn Wahrnehmung natürlich sehr eingegrenzt ist, also die Grenzen der Wahrnehmung sehr eng sind, dann kann man da nicht hoffen, großes Wissen daraus zu generieren. Also zumindest nicht vollständiges Wissen über die Welt. Das gibt es auch in der Antike, diese Position. Da hängt es eigentlich vor allem damit zusammen, wie sehr die Welt im Wandel ist. Also man kann ja gut das Argument machen, dass die Welt sich ja konstant verändert. Also du wirst nie zweimal in der genau gleichen Situation sein, was deine Sinneswahrnehmung betrifft. Während ein logischer Satz bleibt. Also der ist immer der gleiche. Ich meine zum Beispiel, selbst wenn du etwas erfährst und das passiert genau die nächste Woche nochmal, dann hast du trotzdem schon diese Vorerfahrung gehabt und es wird sich für dich anders anfühlen.
Obwohl man schon sagen könnte, dass die Prämissen, also die Annahmen in einem logischen Satz sich schon verändern können. So, man könnte zum Beispiel sagen, ja, das Objekt wird immer auf den Boden fallen, weil es Schwerkraft gibt, aber theoretisch könnte sich Schwerkraft auch verändern über eine sehr, sehr lange Zeit. Und bei schnelllebigeren Prozessen kann das sein, dass sich das innerhalb der Lebenszeit eines Menschen auch verändert und man dann eben seine Annahmen revidieren muss.
Ja, das ist richtig. Man muss aber aufpassen, dass man unterscheidet zwischen logischer Schließbarkeit, also logischer Gültigkeit, und dem Inhalt von logischen Sätzen. Also die Inhalte beziehen sich natürlich immer auf die Welt, also ob die Prämissen wahr oder falsch sind, aber ob die Konklusion aus den Prämissen folgt, also das, was man nachher daraus folgern will, das ist eigentlich immer gleich. Diese Fluxtheorie, also dass die Welt immer im Wandel ist, hat einfach dazu geführt, dass antike Philosophen und auch später noch Philosophen ein bisschen das Vertrauen in die Wahrnehmung verloren haben. Also der Satz von Protagoras, das ist ein antiker Philosoph, ist der bekannte Homo Mensura-Satz. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast. Der Mensch ist das Maß der Dinge.
Ah, ja.
Also das ist natürlich die Konsequenz aus dieser Fluxtheorie. Man sagt, ja gut, die Welt ist immer im Wandel, aber manchmal kommt es dir so vor, als würdest du Dinge wahrnehmen irgendwie und die sind irgendwie konstant. Das heißt, du bist eigentlich derjenige, der bestimmt, wie Wahrnehmung aussieht und was in der Welt ist.
Das ist ein sehr interessanter Gedanke. Ich denke auch, man kann schon Veränderungen sehen, wenn man sie sehen möchte, oder Konstanz sehen, wenn man sie sehen möchte. Man merkt nicht immer alles, das, was sich verändert, beziehungsweise natürlich, es verändert sich immer alles. Und es ist einfach eine Eigenschaft des menschlichen Gehirns, dass man Konstanz und Muster erkennen möchte, um eben das Leben zu strukturieren und zu vereinfachen, um es zu verstehen.
Das Problem ist halt sowas wie ein Time Lag, also so eine Zeitverschiebung, die es manchmal gibt. Wenn du zum Beispiel einen Stern betrachtest am Himmel und du siehst ihn und du weißt, er ist da, kann es eigentlich sein, dass dieser Stern, der mehrere Lichtjahre von dir entfernt ist, schon lange tot ist oder gestorben ist. Das heißt, er ist nicht mehr da. Und er sendet eigentlich schon lange kein Licht aus, aber bis das Licht zu dir kommt, nimmst du ihn erst dann wahr. Und das bedeutet eigentlich, du hast eine falsche Wahrnehmung, aber es ist ja im Prinzip keine Täuschung.
Ja, es ist keine falsche Wahrnehmung, es ist nur ein falscher Schluss, den man daraus zieht. Nämlich die Schlussfolgerung, dass der Stern da ist, wenn man eben ihn wahrnimmt. Aber die Wahrnehmung kann eben dann zu spät erfolgen, sodass der Stern schon nicht mehr da ist.
Das ist eine sehr wichtige Unterscheidung, die du da triffst, nämlich zwischen, das kann ich einfach so tun, als hätte ich das schon immer sagen wollen, nein, zwischen Wahrnehmung, also der unmittelbaren Wahrnehmung und dem Urteil. Also es gibt Philosophen, die sagen, Wahrnehmungen sind eigentlich immer wahr. Also das, was du wahrnimmst, kann eigentlich gar nicht falsch sein, weil es sich ja nur auf deine Art, das zu empfinden, bezieht. Also wenn du etwas Weißes siehst, kann das nicht falsch sein. Auch, aber ob das Objekt weiß ist oder nicht, das kann falsch sein. Wenn du nämlich sagst, also das in einer sogenannten Proposition oder einem Satz ausdrückst, dieses Objekt ist weiß und es ist rot, dann ist es natürlich falsch. Aber dass du das als weiß wahrgenommen hast, wird immer wahr sein.
Das ist auch so ein bisschen das Problem mit Psychosen oder mit Menschen, die zum Beispiel den Klimawandel nicht anerkennen, weil sie einfach nicht glauben der Wissenschaft. Und das kann eben aus so einem individuellen Sinnes- oder Lebensempfinden kommen, dass die Personen dann in einer Situation sind, wo sie sagen, ja, das macht für mich aber keinen Sinn mit den Erfahrungen, die ich gemacht habe im Leben. Und das stimmt, da ist es schwierig dann zu sagen, nein, das ist aber wahr, weil die Wissenschaft das sagt. Es ist natürlich schon der Fall, dass am Ende des Tages die Menschen einfach für sich entscheiden, was wahr ist oder nicht. Denn das ist, was die Menschen wahrnehmen.
Das ist eben eine Grenze, die man in philosophischer Sicht bei der Sinneswahrnehmung ziehen kann. Es ist fragwürdig, wie wahr eine Sinneswahrnehmung ist und wie viel Wissen man daraus generieren kann. Und jetzt muss ich noch kurz zwei Begriffe aus der Philosophie einführen. Einerseits die Sinneseindrücke, wie wir sie ja manchmal nennen, und andererseits das Ding an sich. Ich denke, von Sinneseindrücken hast du eine Vorstellung. Irgendwie scheint es das zu sein, was bei uns ankommt. Also manchmal, dass man manchmal auch das Sinnesdatum nennt oder Sinnesdaten, also das von den Sinnen Gegebene.
Oh ja.
Das sind quasi die Eindrücke. Das sagt man übrigens, weil man früher gedacht hat, also in der Antike haben das vor allem Epikureer und Stoiker gedacht, dass die Objekte quasi so Eindrücke aussenden, die sich in deiner Seele eindrücken. Also dass es wie so Abdrücke gibt von einem, wie von einem Stempel im Wachs.
Eine Impression quasi.
Eine Impression, was eigentlich der englische oder lateinische Begriff für Eindruck ist.
Genau.
Das Ding an sich wird in verschiedenen Zusammenhängen verwendet, aber ich möchte es jetzt einfach so einführen, dass es sich auf das externe Objekt unabhängig von deiner subjektiven Wahrnehmung bezieht. Und jetzt ist die große philosophische Frage, die quasi die Grenze der Wahrnehmung demarkiert: Wo liegt der Zusammenhang zwischen dem externen Objekt und deinem Eindruck?
Und da würde ich als Psychologe natürlich sagen, es gibt da einen Teil meines Körpers, der eben die physikalische Welt um mich herum mit mir und meinem Sinnesempfinden verbindet. Und da hat man schon relativ genaue Vorstellungen davon, was das ist. Also zum Beispiel im Auge sind das die Zapfen und die Stäbchen, also bestimmte Zellen, die einfach auf die Lichtwahrnehmung spezialisiert sind und Lichteindrücke dann in eine Nervenzellantwort umwandeln, die dann eben im Gehirn so interpretiert wird als Licht.
Das große Problem dabei ist, bleiben wir mal beim Beispiel Sehen. Wenn du ein weißes Objekt siehst, sagen wir mal, du siehst einen so Bierdeckel auf dem Tisch vor dir, der weiß ist, hast du quasi eine Oberflächenwahrnehmung von diesem Objekt. Also es ist rund und weiß. Aber ist das Objekt selbst auch rund und weiß? Ich meine, du hast jetzt gesagt, ja, das Objekt sendet quasi physikalische Reize an dein Gehirn und die interpretierst du und dann weißt du, wie das Objekt aussieht. Aber eigentlich ist es unsinnig zu sagen, dass irgendein physikalisches Objekt oder auch physikalische Reize phänomenale Eigenschaften haben. Das heißt, erlebbare Eigenschaften haben wie Farben.
Ja, es ist dann eigentlich das Licht, also die Strahlung, die man sieht. ist vielleicht ein gutes Beispiel, an einen Spiegel zu denken. Man kann nicht genau sagen, wie ein Spiegel aussieht, weil man immer nur das sieht, was vom Spiegel reflektiert wird.
Ja, dein Hirn stellt dir quasi dar, was für Eigenschaften das Objekt hat, was die Lichtreflexion betrifft. Aber du weißt eigentlich immer noch nichts über das Objekt. Du weißt eigentlich nur, was bei dir angekommen ist und das ist irgendwie dessen Lichtreflektierbarkeit. Und Lichtreflektierbarkeit könnte man ja in irgendeiner Zahl wahrscheinlich physikalisch irgendwie angeben. Aber warum muss das für dich weiß sein? Also die Farbe ist eigentlich nur in deinem Gehirn.
Ja, das stimmt.
Man kann das natürlich dann ausführen und sagen, ja, das ist aber bei allem eigentlich so. Auch die Rundheit, also wenn du etwas abtastest oder die Art und Weise, wie sich etwas anhört für dich, ist nur in deinem Gehirn. Das heißt, du weißt eigentlich gar nichts über irgendwelche Objekte da draußen.
Ja.
Adrian macht ein verzweifeltes Gesicht.
Kommt drauf an, wie du Wissen definierst. Und da kannst du natürlich wieder sagen, das Wissen ist einfach das, was in deinem Kopf ankommt. Und
also die Wahrnehmung,
nicht das Wissen. Ja gut, das ist die Wahrnehmung.
Das, was wir jetzt diskutiert haben, ist das sogenannte Intentionalitätsproblem. Also wie beziehen sich unsere Wahrnehmungsobjekte, also die Sinnesdaten quasi, beziehungsweise ist es schon ein bisschen mehr als nur Sinnesdaten, weil wir haben es schon interpretiert. Wie bezieht sich das auf das physikalische Objekt, also das sogenannte Ding an sich? Und eine Antwort, die oft akzeptiert wird, ist der sogenannte Repräsentationalismus. Das heißt quasi, man hat eine Repräsentation der Dinge da draußen in sich drin. Und die Repräsentation ist eine Sache, also ein Objekt, und das Ding an sich ist eine andere. Also zum Beispiel, wenn ich dich an einer Prüfung vertrete für Psychologie, weil du zum Beispiel für Statistik, weil du nicht gelernt hast, dann repräsentiere ich dich dort und ich bringe vielleicht sogar das gleiche Ergebnis, aber ich bin nicht du.
Ja.
Adrian, das Ding an sich.
Ja, ja. Ich dachte mir gerade, das kann man eigentlich auch auf psychologische Prozesse anwenden, denn wir haben alle eine Vorstellung davon, was in einem anderen Menschen vorgeht. Zum Beispiel, wenn jemand traurig aussieht, denken wir, die Person ist wahrscheinlich traurig und fühlt sich so, wie ich mich fühle, wenn ich traurig bin. Aber wir wissen schlussendlich nie, wie die andere Person sich wirklich fühlt. Denn das ist das eben die Eigenschaft der anderen Person.
Das haben wir schon mal in der Folge mit haben Katzen Maschinen, wollte ich sagen. Das haben wir schon mal in der Folge mit der Frage, sind Katzen Maschinen behandelt, wo es im erweiterten Sinne darum gehen, fühlen andere Personen überhaupt irgendwas? Auch etwas, was man nicht wirklich beweisen kann. Was ich damit eigentlich zeigen wollte, ist nur, wir wissen eigentlich gar nicht, was unsere Wahrnehmung genau abbildet und was wir damit für Wissen erlangen können. Und meistens bleibt die Frage unbeantwortet, weil es gibt dann die einen, die sagen nein, die vertreten einen Realismus. Wir nehmen schon ziemlich gut wahr, wie die Welt da draußen ist. Das kann man zum Beispiel damit argumentieren, dass wir so gut navigieren können, dass unsere Sinne übereinstimmen. Aber all diese Argumente sind eigentlich nicht erhaben über sogenannte Täuschungsargumente, dass man sagt, ja, wir können ja auch eine Fata Morgana wahrnehmen und die fühlt sich echt an und man kann den Durst spüren und man spürt die heiße Sonne auf der Haut und trotzdem ist es falsch. Und das zeigt der Repräsentationalismus gut. Man kann auch falsche Repräsentationen haben und was die Entscheidung zwischen Empirismus und Rationalismus betrifft, finde ich es gut, einen mittleren Weg einzuschlagen. Einerseits gibt es Konzepte und Kategorien und Bedingungen von unserem Wahrnehmungsapparat, die einwirken auf die von Sinnesdaten generierten Repräsentationen oder Eindrücke, die man hat. Und so formen die sich quasi. Also der Wahrnehmungsapparat auf Seiten der Wahrnehmung im Gehirn interpretiert diese Sinnesdaten irgendwie. Und die Interpretation darf man, glaube ich, nicht vernachlässigen. Das ist dann die rationalistische Seite. Und die andere Seite ist eben die empirische, wie du vorher gesagt hast, mit dem Kinderargument. Es scheint schon so zu sein, dass wir mit zunehmender Erfahrung besser wahrnehmen und die Welt ein bisschen besser verstehen. Und dann nimmst du eben so einen Bierdeckel auf dem Tisch nicht als Ellipse wahr, sondern einfach als so gekippter Kreis.
Oder als Objekt, das wir nur als Repräsentation wahrnehmen können und dessen eigentliche Essenz wir gar nicht wahrnehmen können.
Das große Rätsel nach dem Ding an sich. Wer sich mal ein bisschen verwirren möchte, kann den Wikipedia-Artikel zum Ding an sich lesen.
Immer schön.
Dieser Mittelweg ist was Kant in der Kritik der reinen Vernunft vorschlägt.
Es ist also nicht deine Idee.
Nein, es war nicht meine Idee. Und so gut zusammengefasst wird das in diesem Ausspruch von ihm: Gedanken ohne Inhalt sind leer, Anschauungen ohne Begriffe sind blind. Das wollte ich nur noch so abschließend sagen. Aber wir können ja jetzt nochmal zurück zur SAQ kommen. Wo liegen denn jetzt die Grenzen unserer Wahrnehmung? Was würdest du denn bezogen auf die Psychologie antworten?
Bezogen auf die Psychologie würde ich sagen, das ist ein bisschen verschieden zwischen Menschen aufgrund von verschiedenen Faktoren. Und es ist aber so, dass es gewisse Sinnesreize gibt, die niemand wahrnehmen kann. Das heißt, es ist vielleicht so, dass wir immer sicherer werden, dass gewisse Sachen nicht wahrgenommen werden können.
Es gibt einfach gewisse Teile der Realität, die unsere Sinnesorgane nicht wahrnehmen können.
Genau. Was ich auch vorhin noch dachte, war, dass deswegen die Neurowissenschaft zum Beispiel auch sehr, sehr wertvoll ist für uns in der Wissenschaft, denn die misst Sachen, die wir nicht so wahrnehmen können. Viele Teile der Psychologie oder der Forschung nehmen oder messen Dinge, die wir auch so wahrnehmen können und beschreiben diese einfach oder analysieren die. Aber die Neurowissenschaft zum Beispiel misst etwas, was wir sonst nicht wahrnehmen könnten. Und wir können uns quasi selbst ins Gehirn schauen damit, was ziemlich faszinierend ist.
Das ist wirklich gut. Was ist heute nur los? Ich glaube, was man bei der psychologischen Antwort auch beachten muss, was du vorher schon mit den Kindern implizit angesprochen hast, unsere Sinneswahrnehmung ist einfach so gebaut, dass wir in der Welt irgendwie navigieren können und sie irgendwie verstehen können und uns in ihr entwickeln können als Gehirne in einem Skelett. Weil ansonsten ergibt es eigentlich keinen Sinn zu sagen, die Sinneswahrnehmung ist irgendwie da, dass wir die Welt erkennen können, so wie sie ist. Wenn wir jetzt nochmal auf die Definition von Sinneswahrnehmung zurückblicken, dann merkt man, dass das gar nie der Anspruch war.
Genau.
Es wird einfach irgendwie repräsentiert, sodass du in der Welt navigieren kannst. Ich habe von Descartes, der übrigens Rationalist war, ein gutes Zitat gefunden, das einfach die komplette Folge zusammenfasst.
Okay.
Finde ich. Es genügt, wenn wir beachten, dass die sinnlichen Wahrnehmungen nur jener Verbindung des menschlichen Körpers mit der Seele zukommen und uns in der Regel sagen, wie fern äußere Körper derselben nützen, also der Seele oder dem Körper, oder schaden können. Aber nur bisweilen und zufällig uns darüber belehren, was sie an sich selbst sind. Also alles, was uns nützt, nehmen wir auch wahr, zum Beispiel das Lichtspektrum. Und wenn wir ab und zu mal was über die Welt lernen, ist es mehr Zufall, weil es halt in diesem Spektrum liegt. Und er ist eigentlich sehr pessimistisch darüber, was man mit Sinneswahrnehmungen wirklich für Wissen generieren kann.
Das ist doch ein schöner Schlusspunkt, oder?
Ich finde auch. Ich möchte mich gar nicht so sehr äußern zur philosophischen Seite. Ich glaube, die Grenzen der Wahrnehmung wurden da klar.
Genau. Die Grenzen der Wahrnehmung sind auf jeden Fall nicht erreicht, wenn ihr unseren Podcast hört oder unsere Reels auf Instagram oder YouTube schaut. Und da laden wir euch natürlich wie jede Folge ein, das kräftig weiterzutun und auch einer Freundin oder einem Freund vielleicht mal zu empfehlen. Wir freuen uns über alle neuen Follower, Hörerinnen und Hörer und bedanken uns bei euch für das Zuhören.
Danke für diese wunderbare Überleitung zum Schluss. Bis nächste Woche.
Ciao.
Tschüss.
Das war Seldomly Asked Questions, produziert durch Freely Media. Artwork Christoph Heffelfinger. Musik Balance Cooper.
So, ich glaube, es reicht mit Pre-Talk, sonst kriegt Nicole die Krise, wenn sie das alles schneiden muss.
Ja, aber muss sie das überhaupt schneiden? Also, was passiert mit diesem Pre-Talk eigentlich? Das weiß ich ja noch gar nicht.
Ja, normalerweise quatschen wir.
Ein bisschen rausgepickt, oder?
Aber normalerweise quatschen wir vor dem Podcast ein bisschen und das nennen wir Pre-Talk oder nennt man Pre-Talk. Und dann guckt das jemand durch von Friedli Media und guckt, ob hier irgendwelche Stellen sind, die man gebrauchen kann, die lustig genug sind für ins Intro oder für ins Outro. Und ja, das ist das Ding.